Alleluia, alleluia, alleluia. Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen, und alle Menschen werden des Heils sehen, das von Gott kommt.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa, Herodes Tetrarch von Galiläa, sein Bruder Philippus Tetrarch von Iturea und Trachonitis, Lysanius Tetrarch von Abilene. Hohepriester waren Hannas und Kaiaphas. Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündigte dort überall Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. So erfüllte sich, was im Buch der Reden des Propheten Jesaja steht. Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden. Was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich habe heute eine kleine Pflanze mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie oder Ihr diese Pflanze schon mal gesehen habt. Sie ist unscheinbar, sie ist karg, wenn man drüber fährt, ist sie struppig und sie schaut ein bisschen aus, das kann man von hinten nicht ganz gut sehen, wie so eine Thuje oder wie ein Teil von einer Thuje. Es ist die Rose von Jericho und sie ist für mich eine besondere Pflanze, da sie ganz stark für die Wüste steht. Für die Wüste, die wir normalerweise als etwas kennen, das ein karger, ein trockener Ort ist, ein Ort, in dem es viel Sand gibt, Aus manchen Filmen habe ich noch vor Augen, wie so Ballen dann mit dem Wind durch diese vegetationsarme oder karge Gegend fliegen. Vielleicht können wir uns heute so ein bisschen mal reinversetzen in die Wüste. Das tut ja immer ganz gut bei so kalten Temperaturen, wenn man das Gefühl hat, da kommt es ganz warm. Aber eigentlich ist die Wüste ein Ort, der sehr lebensfeindlich ist. Ein Ort, in dem ja wenig wächst, in dem wenig gedeiht, in dem man sehr stark auf sich selbst gestellt ist. Im heutigen Evangelium sehen wir, dass Johannes ganz bewusst die Wüste aufsucht. Er geht dort bewusst hin, dass die Leute zu ihm in die Wüste gehen und sich dort taufen lassen. Und er ruft zu einer ganz besonderen Taufe auf, nämlich zur Vergebung der Sünden. Das wissen wir natürlich als Christen auch von der späteren Taufe durch Jesus. Aber in dieser Zeit, vermute ich, war es etwas ganz Besonderes, wenn dort ein Mann aufruft, dass man in die Wüste gehen kann und dort eine Taufe zur Vergebung der Sünden erlangt. Aber er hatte Vorbilder, indem er in die Wüste gegangen ist. Wir wissen ja, das Volk Israel ist dem biblischen Bericht nach 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen. Die Wüste hatte immer schon in der Bibel einen besonderen Stellenwert. Und den möchte ich mit Ihnen heute gemeinsam anschauen. Es gibt nämlich eigentlich, muss man sagen, zwei Seiten, wie die Wüste in der Bibel präsentiert wird und für was sie steht. Das ist einerseits, das klang schon an mit der Rose von Jericho, ein sehr karger Ort, ein lebensfeindlicher Ort. In der Wüste, da leben wilde Tiere. Also wenn man in die Wüste geht, hat man die Gefahr, dass einen wilde Tiere fressen. In der Wüste gibt es Räuber. Sie kennen ja die berühmte Geschichte vom Samariter, der durch die Wüste zieht und dann beraubt niedergeschlagen wird. Und in der Wüste warten so der Vorstellung nach Dämonen auf die Menschen. Wenn man jetzt einen Blick nochmal weitergeht, es gibt auch ganz viele Kirchenväter, die davon berichten, dass in der Wüste diverse Dämonen auf sie gewartet haben und sie getroffen haben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, da ist die Wüste in der Bibel ein Ort des Heils. Denken Sie zurück an die Gottesbegegnung von Mose am brennenden Dornbusch. Er begegnet Gott in der Wüste und kriegt die Verheißung von ihm: Ich bin der, ich bin da. Also ich bin für dich da, ich bin für die Menschen da. Dann der Durchzug durch die Wüste, die 40 Jahre, hat ja auch zwei Seiten, nämlich schon diese Bedrohung und diese Kargheit, aber andererseits auch der Durchgang ins gelobte Land. Also der Weg durch die Wüste hat das Volk sozusagen ins gelobte Land geführt und erst indem sie die Wüstenwanderung angetreten sind, konnten sie auch das gelobte Land erreichen. Und zu guter Letzt ist die Wüste ein Ort der Gottesbegegnung. Wir hören ja in der Bibel im Neuen Testament, dass sich Jesus für 40 Tage in die Wüste zurückgezogen hat. Er zieht sich in die Wüste zurück, um frei zu werden für Gott, um alle äußeren Störungen sozusagen loszulassen, alles, was von außen auf einen einprasselt, um sich in die Kargheit zurückzuziehen, um frei zu werden für Gott. Wenn wir das jetzt übertragen auch auf unser Leben, kommen wir bei Wüstenerfahrungen wahrscheinlich mit unseren eigenen Dämonen in Kontakt. Mit dem, was in unserem Leben uns belastet, uns beschäftigt, uns runterzieht, was von innen kommt, wo wir selber Anteile haben, wo wir selber werden, wo wir selber, wie kann man sagen, negative, dunkle Flecken im Leben vorweisen, aber auch mit dem vielleicht, was andere Leute uns antun, wo wir selbst verletzt wurden. Ich komme aber auch durch die Stille, durch die Kargheit mit meinen eigenen Stärken in Kontakt, mit dem, was Gott in mir hineingepflanzt hat, was ich mitbringe, was ich für Talente habe, was ich gut kann. Und letztendlich komme ich mit der Tiefe des Seins, also selbst mit Gott in Kontakt. Und ich glaube, das kennen wir nur zu gut. Wenn wir uns mal eine Zeit gönnen, so sage ich es, wo wir runterfahren, wo all die äußeren Einflüsse wegfallen, das kann am Anfang ganz stark erschrecken. Und so ging es mir zum Beispiel auch am Anfang der Corona-Zeit, wo man auf einmal, ich sage es mal, von 100 auf 0 runtergefahren wurde und nicht mehr in diesem Hamsterrad des Stresses war, sondern rausgeworfen wurde und reingeworfen wurde auf sich selbst. Und auf einmal musste man umgehen mit dieser Ruhe. Man durfte ja auch zeitweise keine Leute mehr treffen. Und wenn man jetzt weniger Familie hat, umso weniger war natürlich auch der äußere Kontakt dann da und man war auf sich allein gestellt. Und das hat was ganz Beängstigendes. Also ich kenne es auch ganz gut von Exerzitien am Anfang, wenn ich ins Schweigen reingehe, dann taucht alles Mögliche in meinem Verstand auf und das sind wie so Blitze, die reinkommen, dieses, jenes, dort, und das hat was ganz Erschreckendes. Wenn ich mich aber länger dieser Stille hingebe, der Ruhe, dann ploppt oft was aus, dass ich merke, da gibt es mehr im Leben. Da komme ich mit Dingen, mit mir auch in Verbindung, die mir gut tun, die mir Kraft geben. Und da gibt es ganz besondere Orte, ich habe jetzt schon Exerzitien genannt, wo ich so auf mich zurückgeworfen bin. Wir müssen natürlich hier, und wir wissen ja alle, wir müssen nicht in die Wüste fliegen, wir können hier uns mal in der Kirche zurückziehen, wenn nichts los ist. Wir können in den Wald gehen. Wir können an der Amper entlang spazieren, wenn es nicht gerade Sonnenschein und Sonntagnachmittag ist, wo alle unterwegs sind. Wir können in die Berge gehen. Es kann aber auch das eigene Zimmer sein, wo wir mal die Tür zumachen und zusperren. Ich weiß, es ist auch nicht immer leicht. Ich sage jetzt auch von der Familienperspektive aus. Meine Tochter ist ja auch dann immer, manchmal, wenn ich auf Toilette gehe, muss ich zusperren, damit ich natürlich allein bin. Das kennen alle, die Kinder haben. Aber man kann auch bewusst sagen, so, jetzt ziehe ich mich mal für eine Viertelstunde zurück, gehe in die Wüste und schaue, was sich dort so tut. Und natürlich können nach längeren Erfahrungen, wenn wir jetzt schauen, ist natürlich auch eine symbolische Zahl, aber die 40 Tage in der Wüste von Jesus, es gibt große Exerzitien, wo man 30 Tage weg ist, wo nochmal ganz, ganz, ganz Tiefes und Tiefergehendes passiert. Und jetzt kommt wieder die Rose von Jericho ins Spiel. Und wenn ich dann in diese Tiefe gehe und wenn ich diese Stille aushalte und wenn ich in dem Kontakt bin, der mich geschaffen hat, dann kann da Leben erblühen. Und vielleicht wissen Sie jetzt, die Rose von Jericho, die zieht sich immer zusammen und wenn ich ihr Wasser gebe, dann geht sie auf. Und ich werde sie jetzt hier vorne ins Wasser legen. Und es dauert natürlich ein bisschen, vielleicht sieht man zum Ende des Gottesdienstes schon, wie sie sich ein bisschen aufmacht, aber ich lasse sie auch jetzt die nächsten Tage drinnen. Also vielleicht sehen Sie die nächsten Tage mal, wenn Sie in die Kirche gehen, wie schön sich die Rose entwickelt hat, wie sie auch grün wird, hoffentlich, und wie sich da neues Leben daraus entwickelt. Amen.